Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute nach dem Höhepunkt. Ich bin auf die Idee für die heutige Sendung gekommen, weil wir uns offensichtlich zumindest, wie jedes von uns ja mittlerweile zu einem mittelmäßig gut ausgebildeten Statistiker X geworden ist, nach dem Höhepunkt der zweiten oder in manchen Ländern, ich habe mir jetzt gerade Spanien angeguckt, dritten Welle dieses Coronavirus befinden. Aktuell befinden wir uns vielerorts auf einem ähnlichen Punkt wie eigentlich so im Oktober, November, aber irgendwie mit ganz anderen Maßnahmen, nämlich viel strengeren. Mal schauen, wie das so weitergeht. Ich bin auch auf nach dem Höhepunkt gekommen, weil sich für mich diese letzten paar Wochen auch ein bisschen so anfühlen, als wäre so jetzt nicht diese anstrengende Covid-Zeit vorbei, aber ich bin auf jeden Fall eher so irgendwie nach etwas und nicht vor etwas. Aber nach etwas ist auch immer vor etwas, so geht auf jeden Fall das Sprichwort. Und dann habe ich mich an diese tolle Serie von Scenes erinnert, von Crime Think, ich glaube so aus den frühen 10er Jahren, After the Crest Part 1 to 4. Oder vielleicht gab es noch mehr Teile, aber da ging es auf jeden Fall generell immer darum, wie so mit verschiedensten Dingen und gerade auch mit sozialen Bewegungen umzugehen ist, wenn eben dieser Höhepunkt der gemeinsamen Aktion vorbeigeht und was sich daraus lernen und daraus ziehen lässt. Nun befinden wir uns in einer ganz anderen Situation. Es ist ein weiterer Crest, Scheitelkamm, eine weitere Höhepunkt der Welle, eines sich weiterhin ausbreitenden Virus vorbei. Und was können wir daraus ziehen und daraus lernen? Ich glaube, da möchte ich so ein bisschen heute darauf hinaus und dahin blicken. Als Literaturbeitrag habe ich heute auch etwas mitgebracht, was mit dem Thema Höhepunkt zu tun hat. Und zwar halte ich in der Hand die Druckversion des Magazins Epektase vom Projet Evasion. Und darauf werde ich auf jeden Fall auch später noch eingehen. Und zudem, wie immer, rundum random News aus aller Welt. Guten Morgen allerseits hier bei Quarantimes. Zum Einstieg werde ich einen kleinen Teil aus After the Crest Part 1, What to do while the dust is settling, lesen und den ein bisschen zusammenfassend übersetzen. At the high point, it seems like it will go on forever. You feel invincible, unstoppable. Then the crash comes. Court cases, disintegration, depression. Once you go through this several times, the rhythm becomes familiar. It becomes possible to recognize these upheavals as the heartbeat of something greater than any single movement. Am Höhepunkt einer Sache scheint es, als würde es für immer weit so weitergehen. Eins fühlt sich unbesiegbar, unaufhaltbar, und dann kommt der Crash. Man geht vor Gericht, man löst sich auf, Depression. Und wenn man da einige Male durchgegangen ist, merkt man, dass es eigentlich nicht etwas ist, was einmalig ist, sondern es ist eher eine Art Rhythmus, der sich durch eine gesamte Art, Politik zu machen, hindurchzieht. Over the past 6 years, cities around the world have seen peaks of struggle. Athens, London, Barcelona, Cairo, Oakland, Montreal, Istanbul. A decade ago, anarchists would converge from around the world to participate in a single summit protest. Now, many have participated in months-long upheavals in their own cities, and more surely loom ahead. Ja, jetzt mit dieser Aufzählung der Protestorte denke ich wirklich, es geht da um die frühen 10er Jahre, also gerade als dieses Occupy Wall Street groß war und der sogenannte arabische Frühling, also schön jetzt nochmal was Revue passieren lassen, was 10 Jahre her ist und was in diesem Text 10 Jahre her ist, ist natürlich die Proteste gegen die verschiedenen Gipfel, die besonders um die Jahrtausendwende sehr populär waren. But what do we do after the crest? If a single upheaval won't bring down capitalism, we have to ask what matters about these high points, what we hope to get out of them, how they figure in our long-term vision, and how to make the most of the waning period that follows them. This is especially pressing today when we can be sure that there are more upheavals on the way. Und was machen wir eben nach diesem Höhepunkt? Ein einziger Unruhe wird den Kapitalismus nicht zu Fall bringen. Und dann müssen wir uns fragen, wie können wir all diese einzelnen Punkte zusammenfügen zu unserer Langzeitvision, das Ende des Kapitalismus. To this end, we have organized a dialogue with anarchists in some of the cities that have seen these climaxes of conflict. This is the first in a series of reflections drawn from those discussions. You can read the responses from Oakland, Barcelona, and Montreal. Practically all of the participants in these discussions independently reported that it was really hard for them to formulate their thoughts. I don't know why, but whenever I sit down to work on it, I get depressed. Also es gibt jetzt quasi einen Dialog mit verschiedenen Anarchistinnen, die eben Teil von diesen verschiedenen Unruhen und Aufständen waren. Und das Interessante ist, sagen die AutorXs hier, dass alle AnarchistInnen, die an diesen Unruhen und Aufständen und Organisierungen beteiligt waren, sagen, dass es ihnen sehr schwer fällt, ihre Gedanken zu formulieren. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich mich hinsetze, um an der Aufarbeitung zu arbeiten, werde ich depressiv. Das, so die Autorinnen, zeigt und weist auf ein größeres Problem hin. Many anarchists depend on a triumphalist narrative, in which we have to go from victory to victory to have anything to talk about. But movements, too, have natural life cycles. They inevitably peak and die down. If our strategies are premised on endless growth, we are setting ourselves up for inevitable failure. That goes double for the narratives that determine our morality. Und sie sagen, dass viele Anarchistinnen scheinbar auf eine Art Narrativ aufbauen, was mit Triumph zu tun hat, indem es von Sieg zu Sieg geht, über das man dann sprechen kann, also ein kontinuierliches Wachstum. Und die AutorXs sagen, dass wenn unsere Strategien auf diese Endless Growth, also auf diese Idee von Wachstum und immer, dass die Bewegung immer größer und immer besser wird, dann ist es klar, dass es irgendwann zum Fehler kommt. Und das geht umso mehr für die Art von Narrativen, die unsere ganze Moral, also nicht im Sinne von hier, unsere ganze Moral, die Truppenmoral, wie heißt das denn auf Deutsch? Das klingt wieder so militärisch. Also nicht die Moral, also aber irgendwie die gute Laune, ne, die Stimmung quasi ausmachen. Das Positiv, weswegen eins sich überhaupt dieser Art von Kämpfen stellt. Movement, a mysterious social phenomenon that aspires to growth, yet, when observed, always appears to be in decline. Und daher dann auch die Definition von Bewegung, die sie bringen, Movement. Ein mysteriöses soziales Phänomen, das irgendwie immer wachsen will, aber, wenn es beobachtet wird, immer im Untergang oder im Niedergang begriffen scheint. When social change is gathering momentum, it is protean and thus invisible. Only when it stabilizes as a fixed quantity is it possible to affix a label to it, and from that moment on, it can only decompose. This explains why movements burst like comets into the public consciousness at the high point of their innovation, followed by a long tail of diminishing returns. A sharper eye can see the social ferment behind these explosions, perennial and boundless, alternately drawing in new participants and emitting new waves of activity, as if in successive breaths. Sie sagen, wenn soziale Veränderung also quasi wirklich anfängt zu passieren, ist es immer unsichtbar. Und erst wenn halt die soziale Veränderung quasi sich stabilisiert, als quasi etwas Fixes, wo man ein Label drauf machen kann, dann wird es halt sichtbar, aber ab dem Moment ist es halt auch so weit, dass diese Art von Veränderung und Bewegung wieder anfängt zu schrumpfen, weil quasi die Fixheit des Ganzen, das ist, und die Benennbarkeit des Ganzen, das ist, was es halt auch einschränkt, Genau. Und deswegen sagen sie, kommen diese Art von Bewegungen immer so, wow, riesig raus, weil sie eben in dem Moment, in dem sie als Bewegung erkennbar sind, erst in öffentlichen Wahrnehmung ankommen. Und dann sieht es aus, als würde es immer nur runtergehen. Aber quasi dieser ganze Aufbau und so, den sieht ein sehr selten. In Occupy Oakland, a 3-week occupation gave way to a 6-month decline. This bears repeating. Movements spend most of their time in decline. That makes it all the more important to consider how to make the most of the waning phase. Sie sagen es nochmal, eine Bewegung verbringt den größten Teil ihres Lebens, in Anführungs- und Schlusszeichen, im Rückzug, im Untergang, im Niedergehen, im Kleinerwerden. Deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen, was eben in dieser Phase nach dem Höhepunkt kommt. As all movements inevitably reach limits, it is pointless to bewail their passing, as if they would go on growing indefinitely if only the participants were strategic enough. If we presume the goal of any tactic is always to maintain the momentum of a particular movement, we will never be able to do more than react quixotically against the inexorable passing of time. Rather than struggling to stave off this solution, we should act with an eye to the future. Also nochmal, alle Bewegungen haben Grenzen und es bringt nichts, darüber zu jammern, dass sie halt vorbei sind, als ob sie für immer wachsen würden, wenn nur ihre Mitglieder von Bewegungen genug strategisch wären. Das heißt, anstatt eben dagegen anzukämpfen, dass Zeit vergeht und Bewegungen auch so, sollte es darum gehen, mit einem Auge auf die Zukunft zu blicken. This could mean consolidating the connections that have developed during the movement, or being sure to go out with a bang to inspire future movements, or revealing the internal contradictions that the movement never solved. Perhaps, once a movement has reached its limits, the most important thing to do in the waning phase is to point to what a future movement could have to do to transcend those limits. Das könnte verschiedene Sachen bedeuten, eben dieses Auge auf die Zukunft und auf den Untergang einer Bewegung richten. Zum Beispiel die Vernetzung stabilisieren, die während der Bewegung aktiviert wurden. Oder sicherstellen, dass die Bewegung mit einem großen Knall zu Ende geht, um weitere zukünftige Bewegungen zu inspirieren oder offenzulegen, welche internen Widersprüche in der Bewegung es gab und die nie gelöst wurden. Außerdem könnte eine Bewegung, sobald sie ihre Grenzen erreicht hat, auch die, vielleicht bedeutet es auch, dass die Grenze einer Bewegung dann erreicht ist und dass es am wichtigsten ist, überhaupt dahin zu zeigen, welche Grenzen erreicht wurden und wie quasi eine zukünftige Bewegung diese Grenzen überwinden könnte. Genau, so viel erstmal dazu. Ich kann eigentlich diese ganze Textserie ziemlich empfehlen für Menschen, die sich da tiefer reingeben wollen. Aber mir war es einfach irgendwie wichtig, einmal anzufangen, wieder darüber zu sprechen und auch mir selber wieder vor Augen zu führen, ja, wir befinden uns in a moment of decline of a movement. So. Und ich habe das Gefühl, dass worin wir uns gerade befinden, ist auch ein Moment. Also es gibt ja quasi diese kleineren Bewegungen, also gerade in Hamburg, es gibt so den Aufbau zum Gipfel und dann die 2 Jahre danach, in der alle depressiv sind und es richtig viel vor Gericht zu tun gibt und so weiter und auch das geht noch an. Aber ich habe das Gefühl, gerade übergeordnet befinden wir uns im deutschsprachigen Raum eigentlich im Untergang dessen, was eine traditionelle linke Bewegung war, die gerade die letzten 30 Jahre getragen hat aus diesem Spirit der frühen 80er heraus. Und wir befinden uns immer noch in diesem Niedergang von diesem Begriff des Autonomen. So, und das zeigt sich auch an den neuen Spaltungen, die gerade durch die Zeiten der Krone, die Quarantines, die Covid-19-Pandemie und ihre staatlich ergriffenen Maßnahmen nochmal neu offengelegt werden. Und anstatt über den Untergang der Linken zu jammern, und da muss ich auch mich selbst an der eigenen Nase nehmen, und anstatt mich damit zu beschäftigen, wie wir das tote Pferd wieder besteigen können, wäre es doch viel spannender zu fragen, ja, lieber Trailer, es wäre viel spannender zu fragen, so what next? Das war jetzt irgendwie entspannend. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute zum Thema nach dem Höhepunkt. Ich bin Trailer Sparks. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 oder im Livestream auf fsk-ah.org. Or maybe you're just one of these people listening to the show online as a podcast. Ich grüße euch alle. Falls übrigens eins von euch Bock hat, mich zu kontaktieren oder seinen, ihren, deren Pronomen X hier einführenden Senf zur Sendung dazu zu geben, ich bin erreichbar unter der wunderbar simplen E-Mail-Adresse quarantimes@riseup.net und freue mich natürlich. Nach dem Höhepunkt, genau, ich möchte heute in unserem Storytime, und ihr hört es schon blättern, eine Geschichte, eine richtig schöne erotische Geschichte aus dem Magazin Epektase zum Besten geben. Da sind auch ganz viele schöne Fotos drin und die Texte sind zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Französisch, zum Teil auf Englisch. Ich kann es wirklich empfehlen, es lässt sich als PDF umsonst runterladen oder gegen Spende bestellen bei dem Projekt Evasion. Und ihre Webseite ist Evasion, also Evasions, also evasions.blackblocks.org. Genau. Es ist mir aufgefallen, dass die Geschichte auch auf Englisch ist. Aber heute ist es halt einfach eine eher englische Episode. Ich denke, damit kommt ihr auch klar. How I Met Number 9 by Bandit Couple. A little bedtime story. She wanted to try BDSM. She also didn't have any online dating experience whatsoever in her life before. After matching online and the first messages, we agreed to meet for coffee. The idea developed somehow on its own. She said it was her fantasy to be with a complete stranger. She didn't know who he was and what he looked like or even seen photos before. I said, "I'm your man." I thought about how to do it. So I came up with a solution. I placed the first meeting on the bank of the river. There, on the slope of a dam, are narrow stairs towards the river. Around are joggers, walkers, dogs, cyclists. Not many to have peace to talk, but enough to have some certainty that you are not alone. I sent her a Google Maps screenshot of which stairs to come to and which to sit on. 13th from above. She had to come a little earlier than me so I could approach her from behind. She was instructed and held on to look at the river all the time and not turn her head so that she could not see me at any moment. She put on a cap and sunglasses to reduce the possibility to be recognized by some passers-by. I approached from the top of the dam and sat down on the step behind and above her. We drank coffee from a thermos bottle, Corona style. She was slightly scared, you could see that, for the first hour or so, but she relaxed a bit. We talked for 4 hours and we had the feeling that we could stay longer, but the night and the cold came. We left the same as we arrived. I went first, she waited a bit, and then she left. Later, we went through the impressions and everything was great and mysterious and cool and hot. And simply a good feeling. So we arranged a second date. This time, a session. She invited me to her place. She proposed to welcome me with a blindfold, but when I come, we should first talk again until she relaxes. The second date. I rang the bell at the door of the building, and as I climbed up to the top floor, she left the door of her apartment open and quickly went into the position in which we agreed on her to meet me. Nothing excessive. After all, it was our second encounter. She was seated at a table in the dining room on a chair, blindfolded. At that moment, she panicked a little. If she will have time to put it on while I climbed the stairs, she managed. Good girl. I went in, checked the situation. Open space apartment, table, shelves, sofa, balcony, two cats. Where is she sitting? I brought the wine. She waited with a big smile and was trembling from expectation in the whole body. I sat at the table across her and we started talking. I brought some toys, which I took out quietly and laid them on the table in front of her. I didn't know if I would use any of it. A few ropes, handcuffs, a dildo, a candle. I forgot what else. The conversation went very easily. Everything was cool and we kept talking. At some point, she touched the ropes in front of her and asked, "What is it?" "Just ropes," I said. "Oh, okay." So she searched a little more on the table to find everything else. She didn't find everything. During the further conversation, she played with that rope, how girls play with their hair when they are flirty. She wrapped it around her long fingers, sensually, but also a little nervous. After all, she had a complete stranger in her house she couldn't see. There was a positive tension in the air. The moment came when the beginning of the game was just a matter of minutes. Ja, ich höre jetzt hier mal auf. Also es ist ungefähr die Hälfte, nicht mal ganz die Hälfte Geschichte. Und das Lustige ist aber, es gibt dann von dieser Geschichte quasi auch das Gegenstück, also die Person, über die hier geschrieben wird, die das mit der verbundenen Augen will und so weiter, hat auch ihren Teil dazu geschrieben. Genau, also ich kann auf jeden Fall diese Geschichte sehr empfehlen, aber auch sonst die vielen schönen Bilder und Gedichte. Manche lassen sich auch gar nicht so richtig einlesen, weil sie so grafisch sind, dass es sich für mich frevelig anfühlt, die einfach vorzulesen, weil Vorlesen ja immer linear ist und dieses grafisch Dinge sehen nicht so sehr. Genau. So viel also zur Geschichte heute. We were some tough faggots at meat. Man against sexism, Emma. Epictaser. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich bin Trailer Sparks, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat. Und heute sprechen wir über diese Momente nach dem Höhepunkt. Und irgendwie ist es mir gerade wichtig, aufzunehmen, wie ich gleichzeitig Suppe esse. Um euch auch das Gefühl zu geben, also liebe Hörixis, nicht, dass ihr denkt, ich fahre immer noch jeden Freitag früh um 7 ins Studio. Ich mache das jetzt seit einer Weile von zu Hause aus. Und es ist Donnerstagnachmittag. Und ich probiere aber immer so zu tun, als sei es Freitag früh. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel den Motivationshöhepunkt quasi überschritten. Den ich würde sagen, das erste halbe Jahr, in dem ich diese Sendung gemacht hatte, habe ich das auf jeden Fall aufrechterhalten, immer freitags um 7 im Studio zu sitzen. Und ich hätte schon noch mal wieder Bock drauf, aber gerade, genau, ist halt auch dieser Höhepunkt in dem Sinne überschritten. Aber vielleicht ändert sich das ja nach einem Jahr wieder oder so. Ist ja auch schon bald. Und eigentlich finde ich es schon ganz gut, wenn eins eher so auch ein bisschen wegzukommen von dieser Idee von einem kontinuierlichen Arbeiten, weil das ist schon auch etwas, was mich total stresst, merke ich. Also wenn wir halt anfangen, mehr in so wählen zu denken und das auch zu akzeptieren, dass es einfach okay ist, dass man manchmal super motiviert ist und super viel macht und an anderen Punkten halt nicht, dann hört man auch auf, sich selbst so zu schämen dafür, dass man jetzt nicht eine Kontinuität in der eigenen politischen Praxis hat, sondern genau, so wie Bewegung ihre Aufs und Abs hat, hat halt ein Mensch das auch. Und nein, ich kann nicht immer 24/7 nur Politpraxis machen und es ist auch okay. Ah, ab und zu mal zu chillen. Und zum Beispiel eine leckere Suppe zu essen. Ja, ich wollte weitermachen mit einem Interview, was Schwarzer Pfeil.de übersetzt hat und was von der Black Rose Federation veröffentlicht wurde. Und zwar ein Interview von William C. Anderson mit Lorenza Comboa Irvin. Genau. Und zwar über, also das Interview heißt Unregierbar und es geht quasi um die Bedeutung des schwarzen Anarchismus. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle auch schon Lorenza Comboa Irvin zitiert. Und da ich mich ja eher so als fringigen Anarchisten bezeichnen würde. Genau, weil sonst muss ich immer an diese White Boys und eher übernördiges historisches Verständnis von Anarchismus denken. Ich hatte gestern gerade wieder so ein Gespräch, weil ich auch dachte, naja, vielleicht genau auf einer übergeordneten historischen Ebene befindet sich auch halt dieser historische Anarchismus seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar fast seit einem Jahrhundert im Rückzug. Also vielleicht würde es auch gelten, diese Idee des Anarchismus einmal, okay, jetzt hier große Worte, wo ich nicht weiß, ob ich in der Woche nach dahinter stehe, aber ich droppe sie trotzdem, diese historische Idee des Anarchismus einmal zu droppen und auch einmal da zu sagen, hey Leute, come on, okay, wir hatten vor 100 Jahren, war alles richtig geil, so, wir waren richtig viele, dann wurde es mega schwierig, ab dem Moment, in dem die UdSSR auf den Plan getreten ist und völlig vernichtet wurde eigentlich der Anarchismus mit dem real existierenden Sozialismus, dem Faschismus und allem Pipapo, hat nicht angehalten, so, und wir probiert, erstmal aufatmen und eine neue Bewegung beginnen, aber gleichzeitig stehe ich halt auch total darauf, mich historisch so einzuordnen und vor allem finde ich diese Prinzipien immer noch gut und richtig und wichtig und habe auch überhaupt keinen Bock mehr, das durch so kulturrelativistisches Poststrukturalisten blabla wegnehmen zu lassen. Genau, gleichzeitig aber sehe ich natürlich die Wichtigkeit dessen, nicht eben diesem historischen Anarchismus only zu verfallen und so eine eurozentristische und auch male- und heterozentristische Perspektive darin walten zu lassen. Ja, genau, okay, jetzt bevor ich zu einem noch längeren Vortrag über was ist eigentlich Anarchismus, eine Einführung von Trailer Sparks übergehe. Also dieses Interview mit Lorenza Comboa Irvin. Der unabhängige Autor William C. Anderson interviewt den altgedienten Organisator und ehemaligen Black Panther und politischen Gefangenen Lorenzo Comboa Irvin über die aktuelle politische Krise, Faschismus und die steigende Relevanz des schwarzen Anarchismus. Das neuartige Coronavirus, auch bekannt als Covid-19, hat die täglichen Katastrophen des Kapitalismus aufgezeigt. Der Mangel an medizinischer Versorgung, einer sicheren Umgebung, Unterkunft und Nahrung ist eine alltägliche Frage für ein wachsendes Segment von gefährdeten Menschen. Dies hat bei vielen ein spürbares Interesse am Anarchismus hervorgerufen. Das Versagen des Staates wurde durch ineffektive Lösungen, mutwillige Vernachlässigung und völlige Missachtung des menschlichen Lebens deutlich gemacht. Es legte für einige tiefere Fragen über die Plausibilität staatlicher Lösungen frei. Gleichzeitig wurden die Behörden aufmerksam, was sich in den zunehmenden Angriffen gegen AnarchistInnen zeigte. Präsident Trump und viele andere haben scheinbar eine Reihe von Politiken identifiziert, die sie als bedrohlich erachten. Dies ist kein Zufall und folgt einem historischen Muster. Wie üblich wurde dem Anarchismus seine Komplexität durch oberflächliche, vorsätzliche Fehldeutungen abgesprochen. Die Komplexität der verschiedenen anarchistischen Politiken, Prinzipien und Ansätze wurde auf die Trope des terroristischen Bombenwerfers reduziert. Auch wenn Anarchistinnen während dieser Pandemie im ganzen Land gegenseitige Hilfsprojekte organisieren und sich darin beteiligen, ist dies nicht das, was Anarchismus für viele Menschen darstellt. Inmitten einer globalen Pandemie ist die Effektivität dieser Art von Projekten, gepaart mit anderen Überlebensprogrammen, besonders relevant geworden. Dennoch bestand für GegnerInnen die Notwendigkeit, diese Politik von allen Seiten anzugreifen. Das wachsende Interesse am schwarzen Anarchismus ist trotzdem ungebremst geblieben. Der schwarze Anarchismus wird seit langem durch die Arbeiten von oft übersehenen DenkerInnen und RevolutionärInnen getragen. Einer von ihnen ist Lorenzo Comboa Irwin. Ich traf Lorenzo zum ersten Mal 2012 bei einem Organizing-Workshop, den ich zusammen mit verschiedenen OrganisatorInnen aus dem Süden leitete. Mein Freund, welche die Idee dazu hatte, lud Lorenzo ein, auf Empfehlung eines Bekannten zu sprechen. Es dauerte nicht lange, bis Lorenzo und seine Partnerin Jonina Irwin bei mir die Wahrheiten des Anarchismus klar machten. Es begann eine Reise, den schwarzen Anarchismus vollständig zu umarmen. Lorenzo hat, gelinde gesagt, ein revolutionäres Leben geführt. Nachdem er von Martin Sostre, einem Gefängnisanwalt, der einer der ArchitektInnen der Gefangenenrechtsbewegung war, in den Anarchismus eingeführt wurde, musste er mehr als einmal gegen die US-Behörden kämpfen und fliehen. Er hat überall auf der Welt gelebt, während er lehrte und organisierte. Dies sind nur einige der Gründe, warum es wichtig ist, seine Einsichten über die gegenwärtige Situation zu hören, mit der wir konfrontiert sind. Ich sprach mit Lorenzo über Black Autonomy, Faschismus und was wir brauchen, um die Krise zu bewältigen. William C. Anderson, was denkst du über die aktuellen Aufstände, die im ganzen Land als Reaktion auf die Polizeigewalt stattfinden? Lorenzo Comboa Irwin, ich denke, die Aufstände sind gut, aber wir sehen, dass sie als revolutionärer Aufstand Grenzen haben. Diese Einschränkungen erlauben es dem Staat, die Natur der Aufstände sowie die Themen als bloße Reformen zu unterwandern. Der Staat und die liberalen PolitikerInnen und andere sind in der Lage, dies gegen die Bewegung auszunutzen. Diese Art der Kooptation findet schon seit einer Weile statt. Ich habe 60 Jahre Proteste und sogenannte Revolten und Rebellionen und Aufstände in Großstädten und Kleinstädten wie Ferguson, Missouri beobachtet. Ich habe 60 Jahre lang beobachtet, wie sie bis 1964 mit der Harlem Rebellion in Harlem, New York, zurückreichen. Es war immer etwas, das mit der Polizei zu tun hatte. In der einen oder anderen Form töteten sie jemanden, schlugen jemanden oder kamen einfach in die Community und taten irgendeine Art von Gräueltat und die Menschen reagierten mit dem Gegenkampf. Was in diesem Falle passieren durfte, ist, dass das Volk rebelliert, das Volk zurückschlägt und die Leute eine Massenfront von Protesten aufstellen. Dann behaupten die PolitikerInnen und die anderen, dass sie ihre Themen oder ihren Antrieb nutzen, um dann einige liberale Reformen vorzuschlagen, die eigentlich gar nicht liberal sind. Was wir sehen ist, dass jedes Mal der Polizeiterror oder der Rassismus schlimmer werden oder es wird einfach verlängert. Wir müssen uns also fragen, okay, wir haben Proteste, wir lehnen uns auf. Aber verstehen wir nicht auch, dass es hier und jetzt darum geht, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern? Wir versuchen nicht nur ein Defund the Police oder was auch immer zu bekommen. Die Regierung gibt nichts und selbst wenn die Proteste sie unter Druck setzen, haben sie noch kein Programm vorgelegt, um weitere Gräueltaten gegen Schwarze zu verhindern. In den Vereinigten Staaten wurden tausende Menschen von der Polizei getötet und die Regierung hat den mordenden Cops Straffreiheit gewährt. Dies ist meiner Meinung nach eine Form von Klassenkampf oder faschistischer Polizeiarbeit und das müssen wir verstehen. Sie setzen die gewalttätigsten staatlichen AgentInnen ein, besonders in der schwarzen Community und in armen Gemeinden. Sie benutzen sie auch, um jede politische Opposition an der Basis niederzuschlagen. Sie benutzen sie, um eine neue Art von kriminellem System zu schaffen, indem sie Menschen kurzerhand anklagen und sie für lange Zeit mit drakonischen Strafen ins Gefängnis stecken. Und das geht schon seit geraumer Zeit so. Also, Rebellionen sind großartig. Sie sind wunderbar. Es ist toll zu sehen, dass die Leute aufstehen. Die einzige Sache ist, und du kennst meinen Standpunkt als langjähriger Aktivist und alles, ich versuche, auf die eigentliche Essenz eines Kampfes zu schauen, nicht nur auf die Tatsache, dass er stattfindet. Die Ausrichtung des Kampfes heute ist sehr ähnlich zu dem, was ich in den letzten Phasen der BürgerInnenrechtsbewegung gesehen habe. Du siehst, wie sie Reformen gewinnen, aber nicht das System selbst verändern. Das ist der Unterschied zwischen RevolutionärInnen und ReformerInnen. Wir wollen den Staat komplett zerschlagen. William C. Anderson. Was für einen Vorschlag hast du für junge Radikale, die diese Gesellschaft verändern wollen? Welchen Rat hast du für diejenigen, die politisiert sind und nach einer Richtung suchen, wie sie die Dinge tun können, von denen du denkst, dass sie getan werden müssen? Lorenza Combourg-Irwin. Wir als AktivistInnen, als OrganisatorInnen müssen uns und unsere Gemeinschaften unregierbar machen. Ich weiß, dass du diesen Begriff schon einmal gehört hast. Das bedeutet genau, was er sagt. Wir müssen es so machen, dass wir eine neue Art von politischem System selbst erschaffen. Ob es nun duale Macht oder revolutionäre direkte Demokratie ist, wie auch immer wir es in dieser Zeit nennen wollen. Wir müssen diese Art von Bewegung schaffen, eine antifaschistische Massenbewegung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir in der Lage sein, massenhaft eine gemeinschaftsbasierte wirtschaftliche Überlebenstendenz aufzubauen, die auf Kooperativen im Ghetto basiert, um die Armen unterzubringen, die Städte wieder aufzubauen und sich um die materiellen Bedürfnisse der Armen zu kümmern. Wir müssen in der Lage sein, das aufzubauen. Ich bin nicht gegen einige dieser Gruppen, die jetzt entstehen, denn obwohl sie jetzt nicht radikal sind, können sie sich möglicherweise in etwas anderes verwandeln. Aber was passieren muss, ist, dass wir mit diesem Programm die Masse der armen StadtbewohnerInnen erreichen müssen. Wir kämpfen nicht einfach, um eine Sekte oder eine Gruppe oder ein paar Anführende zu haben. Wir kämpfen dafür, die Macht in einer neuen Gesellschaft in die Hände der Menschen zu legen. Vermutlich wissen RevolutionärInnen einige Dinge in einigen Bereichen der Organisation, die die Menschen nicht wissen. Also müssen wir sie trainieren, wir müssen sie ausrüsten, um unabhängig von dieser politischen Struktur zu sein. Und ich denke auch, dass die Black Panther Party recht hatte. Wir müssen Überlebensprogramme haben und wir müssen über das hinausgehen, was sie hatten. Wir sollten versuchen, die Überlebensökonomie in dieser Periode jetzt aufzubauen. Wir sollten aus dieser Periode herausgehen, in der es einige Leute gibt, die gegenseitige Hilfe verstehen oder praktizieren, aber die Masse das nicht tut. Wir müssen also über nur helfen hinausgehen und auf eine andere Art, eine andere Ökonomie hinarbeiten. Eine Überlebensökonomie auf dem Weg zum vollwertigen anarchistischen Kommunismus. Vielleicht ist das der Name, den wir als Anarchistinnen kennen. In einigen Teilen der Welt nennen sie es Solidaritätswirtschaft, um ihnen zu helfen, den Kapitalismus zu überleben. Wie auch immer es genannt wird, wir brauchen das, damit wir nicht total abhängig vom kapitalistischen Staat sind. Ich behaupte nicht, dass ich alles weiß, aber ich weiß einige Dinge. Und ich weiß, dass eine Sache nicht funktionieren wird. Wenn du den gleichen korrupten, rassistischen Bullen erlaubst, zu behaupten, dass sie jetzt reformiert sind. Oder du hast die gleichen PolitikerInnen, die behaupten, nun, das ist nicht das gleiche System. Wir haben einen Weg gefunden, der Polizei die Mittel zu kürzen, aber wir reorganisieren sie, also habt Geduld. George Jackson, ein radikaler Gefangener in Kalifornien und Mitglied der Black Panther Party in den 1960ern, sagte selbst, dass solche Polizei- oder Gefängnisreformen nichts anderes sind als der weitere Aufstieg des Faschismus. Sie helfen dem Faschismus, für die Menschen akzeptabel zu werden. Wir haben uns jahrelang damit beschäftigt, weil du siehst, wie die Polizei über die Jahre verschiedene Arten der psychologischen Kriegsführung und Pseudokampagnen wie Weed and Seed oder Community Policing eingesetzt hat. Dieser Scheiß wurde entwickelt, um der Polizei die Macht über die Gemeinschaft zu geben. Es waren absichtliche Racial Profiling und Kontrollmaßnahmen. Wir müssen nur verstehen, was bis zu diesem Punkt passiert ist. Dieser Scheiß mit Trump ist nur der Höhepunkt oder das Endstadium ihres Aufbaus des Faschismus. Sie haben das Gefängnissystem gebaut, das das größte der Welt ist. Das haben Sie schon vor Jahren aufgebaut. Sie haben schon vor Jahren angefangen, paramilitärisches Policing einzusetzen, besonders in der schwarzen Community. All diese Dinge, die wir sehen, diese Formen dessen, was in einem anderen Land einen faschistischen Staat ausmachen würde, müssen Sie nicht erst aufbauen. Sie haben bereits Teile davon in Amerika aufgebaut. Eins muss sich die kritische Frage stellen, wie so etwas überhaupt möglich ist, wenn eins all diese sogenannten AntirassistInnen und AntifaschistInnen hat. Aber sie tun nicht einmal etwas, um mit dieser Art von faschistischem Kampf umzugehen. Sie gehen auf die Straße und bekämpfen irgendwelche betrunkenen Nazis, irgendeine minderwertige Art von Organisierungskampagne. Wir brauchen mehr als das in dieser Periode, besonders jetzt. Wir brauchen die Fähigkeit, eine Massenbasis zu haben, nicht nur die Jugend, sondern Gemeinden, ein breites Segment der Bevölkerung. Wir brauchen diese Massenbasis, die zu einer neuen Art von Politik beiträgt, in der das Volk die Kontrolle übernimmt. Und nicht die PolitikerInnen oder PredigerInnen oder wen auch immer all diese Leute gewählt haben. Sag der Jugend, sie soll Bewegungen von der Basis her aufbauen. Baue Widerstandsbewegungen auf und baue eine ausregend große Bewegung auf, die nicht vom Staat kontrolliert werden kann, sodass sie, wie ich schon sagte, unregierbar ist. Und unregierbar bedeutet für die Leute in der Bewegung im Moment eine Reihe von Dingen. Es bedeutet die Art von Taktiken, die du auf der Straße anwendest. Es bedeutet, wie die Gemeinschaft organisiert ist, damit sie nicht von diesen PolitikerInnen abhängig ist. Es bedeutet einen Massenboykott der kapitalistischen Unternehmen, eine neue Übergangsökonomie und viele andere Dinge als Teil eines Widerstands. Eine Sache, die ich den Leuten unbedingt sagen möchte, ist, dass wir uns nicht so organisieren können wie in den 60er Jahren und dass wir uns nicht so organisieren können, wie uns vor 30 oder 20 Jahren organisiert haben. Wir müssen neue politische Wege beschreiten und eine neue politische Theorie und neue politische Taktiken haben. Diese kommen nicht von einer Person oder Gruppe allein. Es muss von den Menschen selbst entschieden werden. William C. Anderson. Kannst du ein wenig darüber sprechen, warum du Black Autonomy gegründet hast und was es ist? Lorenzo Combor Irwin. Black Autonomy war etwas, das ich begonnen habe, um zu versuchen, mit der Tatsache umzugehen, dass es innerhalb der anarchistischen Bewegung nur sehr wenige schwarze Menschen gab. Black Autonomy sollte auch eine Gruppe des Drucks gegen den institutionalisierten Rassismus innerhalb der anarchistischen Bewegung sein. Zu dieser Zeit bezogen weiße AnarchistInnen in den USA ihre politische Richtung nicht wirklich auf die schwarze Community oder waren an schwarzen OrganisatorInnen interessiert. Ehrlich gesagt, war es in dieser Zeit nicht wirklich eine echte antirassistische Bewegung. Und ich erreichte schließlich das Stadium, in dem ich sagte, was wir tun müssen, ist eine afroamerikanische / schwarze Tendenz innerhalb der anarchistischen Bewegung zu schaffen, die stark genug ist, um für sich selbst zu stehen. Und das kann die weiße fixe Natur der anarchistischen Bewegung herausfordern. Das war auch der Grund, warum ich anfing, Anarchism and the Black Revolution zu schreiben. Ein Buch, das die Widersprüche rund um Race und Colonialism und Unterdrückung ansprach und AnarchistInnen aufforderte, ihr Bewusstsein zu erhöhen. Sie hatten es noch nie als Problem oder Thema betrachtet. Sie dachten nie über AfrikanerInnen oder Schwarze in Amerika nach, es sei denn, sie versuchten lediglich Schwarze für ihre Tendenzen zu rekrutieren, aber selbst das geschah nicht, als ich in den frühen 1970er Jahren daherkam. Ich war der einzige schwarze Anarchist in den USA und sogar in anderen Teilen der Welt für Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Okay. The only gay in the village. Naja, in den Vereinigten Staaten waren die Arbeits- und Lebensbedingungen der Schwarzen schon immer anders als die der weißen Bevölkerung. Das geht bis zur Sklaverei zurück. Etwas, von dem Marx selbst gesagt hat, dass der Sockel für die Entstehung des Kapitalismus in den USA die schwarze Sklaverei war. Ich habe versucht, AnarchistInnen dazu zu bringen, das zu verstehen und kritischer darüber nachzudenken, aber sie wurden sehr wütend und defensiv mir gegenüber, wenn ich das sagte. Also schufen wir unser eigenes ideologisches Konstrukt und unsere eigene Organisation, die nicht perfekt war und unter wirklich harten Bedingungen entstand, aber wir haben sie geschaffen. Es war im Angesicht von Angst, Schuldgefühlen und Feindseligkeit durch weiße AnarchistInnen. Sie gaben schwarzer Autonomie keine wirkliche Unterstützung, fingen an, uns beschränkte NationalistInnen zu nennen und dies und das. Wir schufen das, was im Wesentlichen ein Kollektiv war, zuerst in Atlanta. Weißt du, ich glaube, es waren 7 andere Community-OrganisatorInnen und 7 oder 8 StudentInnen von Clark College und der Morehouse University. Sie wurden zu dieser Zeit Teil des Kollektivs. Vielleicht baute die Gruppe eine nationale Föderation mit 10 Städten und eine Gruppe in London auf. Schließlich nicht vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie ich auf vielleicht gekommen bin. Wir führten in Atlanta politische Diskussionen und so weiter über die Richtung, die wir einschlagen sollten. Die von der Straße sagten, wir müssen die schwarze Community gegen die Zustände, die uns passieren, organisieren. Und wir begannen, uns gegen die Ermordung eines Bruders namens Jerry Jones durch die Polizei von Atlanta im Jahr 1995 zu organisieren. Und wir begannen auch, uns gegen den Versuch der Stadtregierung zu organisieren, den armen und arbeitenden Leuten in der Stadt das Verkehrssystem wegzunehmen und es den Leuten in den Vororten zu geben. Sie wollten die Fahrpreise so sehr erhöhen, dass die Menschen, die in der Stadt lebten, nicht mehr in der Lage waren, sie zu bezahlen. Also gründeten wir die Poor People's Survival Movement. Und daraus ging die Atlanta Transit Riders Union hervor. Wir kämpften gegen die Behörden, die das Verkehrssystem betrieben, und wir begannen, Widersprüche rund um Race, Class und Armut aufzuzeigen, die seit Jahren von den städtischen Behörden aufgeworfen worden waren. Das war eine erfolgreiche Kampagne. Wir waren in der Lage, die VerkehrsbeamtInnen jahrelang gegen die Umsetzung der Fahrpreiserhöhung zurückzuschlagen. Wir brachten die Reichen, die Stadtverwaltung und die Konzerne dazu, sie zu übernehmen, anstatt arme Leute oder ArbeiterInnen, die keine anderen Verkehrsoptionen hatten. Black Autonomy selbst war eine anarchistische Ja, also das ist ein voll das gute Interview. Ich merke nur gerade, es ist mega lang und ich bin noch nicht mal in der Hälfte. Ich mache einfach mal weiter. Black Autonomy selbst war eine anarchistische Organisation, aber sie verstand auch, dass ihre Politik auf die Realität der Unterdrückung schwarzer Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt basierte. Wir organisierten uns rund um die Dinge, die wir auch heute noch passieren sehen. Masseninhaftierungen von schwarzen Menschen und mörderische Erschießungen durch die Polizei oder faschistische Bürgerwehren. Wir haben uns in den 1990ern und auch in den 2000er Jahren in einer Reihe von Städten organisiert. Die Anti-Klan-Demo 2013 in Memphis, Tennessee, war die größte antifaschistische Demo in diesem Jahr mit 1500 bis 2000 Menschen. Wir hatten auch schon seit Jahren eine Reihe von Städten gegen Polizeiterrorismus organisiert. Black Autonomy fing also auch an, sich zu organisieren und zu versuchen, eine politische Struktur mit dualer Macht zu schaffen, die versucht, Ideen zu entwickeln, die die Jugend erreichen können und versuchen, die Gefängnisse als Ganzes zu bekämpfen. Nicht nur gegen RichterInnen und all den ganzen anderen Müll, sondern tatsächlich gegen die Gefängnisse, die als Werkzeug zur Unterdrückung von schwarzen und armen Menschen benutzt werden. Und leider waren wir nicht in der Lage, bei dieser Aufgabe genügend Kräfte um uns zu scharen, um eine breite Bewegung gegen die Masseninhaftierung aufzubauen. Wir haben versucht, Gruppen wie das Anarchist Black Cross dazu zu bringen, uns zu helfen. Aber wir scheiterten, als die sich mit der autoritären Linken vereinigten. Oh. Das tut weh, ne, das zu hören. William C. Anderson, warum denkst du, dass die aktuelle Regierung Anarchistinnen und Antifa ins Visier nimmt? Lorenzo Comboa Irwin. Trump braucht einen Sündenbock für eine Sache. Die Antifa ist bereit, die Faschistinnen auf der Straße zu bekämpfen und das schon seit geraumer Zeit. Also kann Trump diese Gewalt nutzen, um seine Politik zu rechtfertigen und er wird mit der Zeit immer repressiver werden. Ich glaube wirklich, dass er sie vor einem Bundesgericht wegen Hochverrats anklagen will. Er will die Antifa als Staatsfeindinnen darstellen. Ich denke, er hätte das DOI und seine Bundesschlägertruppe schon längst eingesetzt, um zu versuchen, sie zu zerschlagen. Wäre da nicht die Tatsache, dass er für das Amt kandidieren musste und nicht völlig freie Hand hatte? Und ich glaube auch, dass er glaubt, bis zu einem gewissen Grad mag das auch stimmen, dass vieles von dem, was auf der Straße passiert, von den Anarchistinnen kommt, die scheinbar Massenunterstützung haben. Die Sache ist die, dass die Regierung seit fast 100 Jahren Anarchistinnen immer als eine ernsthafte Bedrohung für Störungen angesehen hat. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Wellen der Repression gegen Anarchistinnen. In den letzten Jahren haben Anarchistinnen nicht wirklich viel getan, was diese Art von Repression rechtfertigen würde. Ich bin überrascht, dass es jetzt kommt, aber in einer Hinsicht bin ich nicht überrascht, denn wir sind ein bequemer Sündenbock als die gefährlichste Tendenz der Linken. Die Kommunistinnen, die haben sich alle verkauft und kandidieren für ein Amt oder was auch immer. Und bis zu einem gewissen Grad ist das wahr, um ganz ehrlich zu sein. Ich sage nicht in jedem Fall, aber es gibt eine Menge kommunistischer Elemente, die mit dem Staat und dem KapitalistInnen im Bett sind. Das Justizministerium und das FBI wollen die schwarze Protestbewegung zum Sündenbock machen. Sie waren noch nicht in der Lage, es mit der schwarzen Bewegung zu tun, obwohl sie vor einiger Zeit mit den sogenannten Staatssicherheitsprogrammen aufkamen, in dem sie schwarze AktivistInnen, du weißt schon, ExtremistInnen, verfolgen wollten. Schwarze Identitätsextremistinnen. Genauso haben sie es genannt. Und sie haben versucht, es zur Einschüchterung zu nutzen. Ich kürze jetzt einfach ein bisschen. Ah nee, ich schaff das noch. Okay. Ich wollte dich nach der wachsenden Popularität des schwarzen Anarchismus fragen. Es gibt eine Menge schwarzer Menschen, die sich mehr für Anarchismus interessieren. Viele dieser schwarzen Menschen interessieren sich für deine Arbeit. Kannst du darüber sprechen und warum du denkst, dass das passiert? Und kannst du auch sagen, was du hoffst, dass sie von deiner Arbeit und dem schwarzen Anarchismus mitnehmen? Lorenzo Comboa Irwin. Zunächst einmal war es eine Überraschung für mich, überhaupt herauszufinden, dass es neue anarchistische Tendenzen, schwarze anarchistische Tendenzen in der Szene gibt. Und ich habe das erst im letzten Jahr herausgefunden, eigentlich erst dieses Jahr. Aber auf der einen Seite spricht das für die Arbeit, die wir mit Black Autonomy gemacht haben. Was auch immer wir für Fehler gemacht haben, unser Versagen, vor Jahren eine Massentendenz aufzubauen, es spricht für diese Arbeit. Ich denke, wenn ich nicht Anarchism and the Black Revolution geschrieben hätte und andere Dinge getan hätte, die ich mit den GefährtInnen, mit denen ich gearbeitet habe, getan habe, würden die Leute nicht mal von den Ideen des schwarzen Anarchismus wissen. Die andere Sache ist, dass ich für eine Art von Anarchismus stehe, der ein Klassenkampf-Anarchismus ist. Meine Perspektive und mein Verständnis, das ich vor Jahren gelesen habe, ist, dass der Anarchismus aus der sozialistischen Bewegung kommt. Er ist in der Tat ein selbstverwalteter Sozialismus oder ein libertärer Sozialismus. Die Ideen des selbstverwalteten Sozialismus und all das kam von Bakunin und die anarchistische Bewegung war Teil der ersten internationalen kommunistischen Bewegung. Meine Sache ist also, wenn die Leute eine anarchistische Perspektive oder eine schwarze anarchistische Politik bekommen wollen, müssen sie verstehen, dass wir eine Bewegung aufbauen müssen, bei der es darum geht, für die Macht des Volkes zu kämpfen. Das ist nicht nur ein Kunstbegriff, sondern wir kämpfen nicht einfach für eine Partei oder eine Sekte oder Führung. Wir kämpfen, damit die Menschen auf dem Boden, an der Basis anfangen können, ein neues Leben für sich und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Es gibt alle möglichen Debatten darüber, wie diese Gesellschaft aussehen könnte oder welche Übergangsphasen des Kampfes und des Aufbaus einer neuen Gesellschaft wir durchlaufen müssen. Ich glaube schon, dass wir durch eine neue Übergangsphase gehen müssen. Aber an diesem Punkt, in diesem Moment, geht es um revolutionäres Community Organizing. Es geht nicht nur um friedliche Proteste, um an die Regierung zu appellieren. Wir müssen ein neues Denken über Widerstand und den Wiederaufbau von Gemeinschaften annehmen, damit wir vom Staat unregierbar werden. Wir müssen über Menschen nachdenken, die revolutionäre Kommunen und andere Formen unabhängiger politischer Einheiten aufbauen. Im Moment müssen wir darüber nachdenken, dass Millionen von Obdachlosen kommen, um darüber zu reden, wie wir ihnen einen Platz zum Leben geben. Wie gehen wir mit der Regierung um, um sie zu zwingen, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen und wie kämpfen wir dagegen, dass die Regierung den Wohnraum komplett übernimmt? Hashtag Deutsche Wohnen enteignen. Wir werden uns auf breiter Front wehren müssen, in Form von Hausbesetzungen oder indem wir einfach physisch in Gebäude eindringen. Mit der Art von Klassenkampf, die in den Vereinigten Staaten existiert, wirst du zur Waffe greifen müssen, wenn du die Gesellschaft verändern willst. Ich meine, ich sage das nicht, dass einst den bewaffneten Kampf als einzige Taktik einsetzen soll, aber der revolutionäre Bürgerkrieg kommt unweigerlich. Die Regierung wird Krieg gegen dich führen, ob du nun für den Krieg bereit bist oder nicht. Okay. Ich erkenne an, dass eine Massentendenz, die einem bestimmten historischen Stadium Gewaltlosigkeit anwendet, die Regierung zurückdrängen kann. Und das ist es, was jetzt gerade passiert. Ja, die Protestbewegung drängt die Regierung zurück, drückt sie an die Wand, aber sie wirkt nicht das Leben aus ihr heraus. Was wir brauchen, ist eine Art von revolutionärer Bewegung, die das Leben aus ihr herauswirken und eine neue Gesellschaft schaffen kann. Diese Organisationen, von denen wir sprechen, werden durch kleinbürgerliches Bewusstsein, kleinbürgerliche Organisation, kleinbürgerliche Führung und so weiter erstickt, was eine bestimmte Art von Bewegung schafft. Eine bestimmte Art von Bewegung, die nicht bis zu dem Punkt gehen wird, alles zu geben, wie eins früher zu sagen pflegte. Ich glaube wirklich, dass sie in ihrer Fähigkeit oder der Bereitschaft, den Staat zu stürzen oder auch nur darüber zu reden, Grenzen eingebaut haben. Das Lustige ist, dass wir weiterhin über solche Dinge nachdenken müssen, den Staat zu stürzen und nicht irgendwelche Reformen zu bekommen. Ich werde dir nicht sagen, dass du niemals Reformen bekommen solltest, wenn du es im unmittelbaren Sinne kannst. Aber in diesem Stadion sind wir schon zu weit gegangen, um uns immer wieder mit diesem Reformismus zufrieden zu geben, besonders in diesem Moment. Dieser Moment ist ein revolutionärer Moment und andere Dinge sind passiert, um ihn so zu machen, nicht nur die Proteste. Das System wackelt wegen des Covid-Virus und allem, was mit der Wall Street passiert. All diese Dinge passieren und es bringt den Staat an den schwächsten Punkt, an dem er je war. Selbst Trump oder wer auch immer den Staat übernimmt und versucht, einen faschistischen Staat zu schaffen, tut dies nicht aus einer Position der Stärke heraus. Sie versuchen nicht, eine Diktatur aus einer Position der Stärke heraus zu errichten, sondern aus einer Position der Schwäche und der Angst. Deshalb habe ich gesagt, dass wir eine alternative, radikale Kraft aufbauen müssen, damit sie dann auf eine Art und Weise arbeiten kann, wie es noch nie zuvor der Fall war, um das gesamte System zu stürzen. Nicht nur die Demokratinnen oder die RepublikanerInnen. Du weißt, dass die Herrschenden diese Art von Mist wollen. Sie wollen es, weil es trivial ist. Es bedeutet überhaupt nichts. Im Endeffekt wird Trump vielleicht eine persönliche Diktatur, aber der andere Typ, Biden, er ist ein Agent des Staates und er ist ein Unterdrücker in seinem eigenen Recht. Er hat dazu beigetragen, das Gefängnissystem an den Punkt zu bringen, an dem es jetzt ist. Seine Kandidatin, Kamala Harris, ist genauso eine etablierte Demokratin wie er. Sie ist genauso dafür, die Polizei und die Regierung gegen die Armen einzusetzen. Wir müssen in der Lage sein, Massen von Menschen über diese Dinge aufzuklären, während wir eine Alternative schaffen, damit sie nicht getäuscht werden. Wir brauchen eine neue Gesellschaft und eine neue Welt. Nicht noch mehr Kapitalismus.